Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Wir waren mit den Stühlen etwas üppig heute Abend, weil wir nicht wussten, dass Sinfoniekonzert ist. Robert Smithson, geboren 1938, starb 1973 bei einem Flugzeugunfall in der Nähe von Amarillo Ramp. Amarillo Ramp ist eines von nur drei Großprojekten, die Smithson realisieren konnte. Diese Großprojekte, die gemeinhin der Land- bzw. Earth Art zugeordnet werden, sind das eigentliche Werk Robert Smithsons, nicht die Zeichnungen, die diese Ausstellung präsentiert. Smithson war kein Zeichner. Seine Zeichnungen sind bis auf wenige Ausnahmen Projektskizzen. Da die Anzahl der ausgeführten Werke in keinem Verhältnis zu der Anzahl der potenziell ausführbaren steht, werden die Zeichnungen jedoch bedeutend als Dokumente der Vielzahl von Möglichkeiten, die Robert Smithson in seiner Kunst eröffnete. Eine Äußerung von Smithson selbst lässt das Verhältnis der Zeichnungen zum eigentlichen Werk präzise bestimmen. Er schreibt: "Ich bin nicht daran interessiert, Kunst auf eine Reihe von Ideen zu reduzieren. Ich ziehe es vor, etwas zu machen, was physisch präsent ist. Es gibt für mich nicht den Rückzug auf rein geistige Übungen." Diese Bemerkung, mit der Robert Smithson sich übrigens ganz entschieden von der Konzeptart abgrenzt, bewahrt vor einer Überbewertung seiner Zeichnungen als hinreichende Realisierung seiner künstlerischen Absicht. Seine künstlerische Absicht bedarf zu ihrer vollkommenen Realisation vielmehr, wie er selbst sagt, physischer Präsenz. Diese physische Präsenz aber stellt sich für Smithson her, indem er seine Arbeiten in den Kontext mit Kulturlandschaften besonderer Art stellt. Da die Dimensionen der künstlerischen Absicht Smithsons aus den Zeichnungen alleine kaum angemessen zu erschließen sind, werde ich versuchen, durch ausführliche Zitate von Äußerungen des Künstlers selbst die Bewertung seiner Arbeit zu erleichtern. Das folgende Zitat ist einem Text entnommen, der über kulturelle Beschränkungen handelt. Smithson schreibt in diesem Text: "Museen haben wie Irrenanstalten und Gefängnisse, geschlossene Abteilungen und Zellen, mit anderen Worten neutrale Räume, die Galerien genannt werden. Wird ein Kunstwerk in eine dieser Galerien gebracht, so verliert es seinen Auftrag. Es wird zu einem transportablen Objekt, zu einer transportablen Fläche, abgetrennt von der Außenwelt. Ein leerer weißer Raum mit Beleuchtungskörpern ist nicht neutral, er unterwirft durch seine Neutralität. Kunstwerke, die in solchen Räumen betrachtet werden, sind nur noch Futter fürs Auge. Alles wird auf das Visuelle reduziert, wird transportable Ware. Innovationen sind nur erlaubt, sofern sie sich diesen Beschränkungen von vornherein unterwerfen. Die Entwicklung der Kunst soll dialektisch sein. Ich spreche von einer Dialektik, die eine Welt außerhalb kultureller Beschränkung sucht. Ich bin für eine Kunst, die die direkte Wirkung der Elemente in Rechnung stellt, die außerhalb der Kunstwelt existieren. Ich spreche von einer Dialektik der Natur, die in Wechselwirkung steht mit den physischen Widersprüchen, die den Naturkräften innewohnen. Natur ist sowohl sonnig als auch stürmisch zugleich." Den Bezug zur Natur sucht Smithson nicht etwa in idealen Parklandschaften oder mühsam erhaltenen Naturidyllen. Parks lehnt er als Rahmen für seine Arbeiten ebenso ab wie Museen. Er formuliert sehr polemisch: "Museen und Parks sind oberirdische Friedhöfe, erstarrte Erinnerungen, die dazu dienen, über Realität hinwegzutäuschen. Parks sind abgeschlossene Landschaften für eine abgeschlossene Kunst. Ein Park birgt in sich die Werte des Endlichen, des Absoluten, des Geheiligten. Dialektik hat damit nichts zu tun. Parks sind Idealisierungen der Natur. Außer den idealen Gärten der Vergangenheit und ihren modernen Entsprechungen gibt es höllischere Regionen. Schlackenhalden, leer geförderte Bergwerke, verschmutzte Flüsse. Wegen der zugleich puristischen und abstrakten Idealisierungstendenzen weiß die Gesellschaft jedoch mit solchen Orten nichts anzufangen." Smithson wählt gerade diese Orte als Bezugsorte für seine monumentalen Projekte, weil sie die wirklichen Kulturlandschaften des 20. Jahrhunderts sind, geworden durch den alle Lebensbereiche gleichermaßen prägenden Ausbeutungsprozess. Er wählt diese Regionen jedoch nicht als Anlass zur Kritik an bestimmten Auswirkungen bestimmter Wirtschafts- und Sozialverhältnisse. Er wählt sie vielmehr, weil diese modernen Kulturlandschaften in ihrer charakteristischen Öde nicht belastet sind durch, wie er sagt, Werte des Endlichen, des Absoluten, des Geheiligten. Weil sie, wie er glaubt, die durch das Museum oder museumsähnliche Orte implizierten Kunstmythen nicht entstehen lassen. Die Flucht aus den Museen in die Öde einer ausgebeuteten, zerstörten Landschaft bedeutet für Smithson einen Befreiungsakt, nämlich die Befreiung der von ihm so anschaulich und sicher nicht falsch beschriebenen kulturellen Beschränkungen. Dieser Befreiungsakt, darüber gibt es keine Täuschung, ist ein rein individueller, subjektiver. Die kulturellen Beschränkungen werden Smithson posthum auferlegt werden. Bisher hat noch kein Künstler der Kunst, das heißt Mechanismen ihrer Produktion und Rezeption kritisierte oder ihnen auszuweichen versuchte, erfolgreich den kulturellen Beschränkungen entgehen können. Gerade deshalb sollte anlässlich dieser Ausstellung, die eine bestimmte Vereinnahmung der Arbeiten von Smithson einleiten könnte, besonders hervorgehoben sein, dass Smithson zu den Künstlern gehört, die, wenn auch vergeblich, aus einem Gefängnis auszubrechen suchen, in das sich die Künstler zu einem bestimmten Zeitpunkt selbst hineinbegeben haben. In Schutzhaft sozusagen vor den Ansprüchen einer Gesellschaft, mit denen sie sich nicht mehr identifizieren wollten. Smithson versucht, etwas wiederzugewinnen, das den Künstlern, die sich ihm zufolge der kulturellen Beschränkung ausliefern, aus dem Bewusstsein geraten ist. Die totale Freiheit der Kunst in der Befreiung der von ihm sogenannten kulturellen Beschränkungen. Der Anspruch ist illusionär, aber nichtsdestoweniger in Anbetracht von Künstlern, die um Anerkennung ihrer transportablen Waren zu möglichst hohen Preisen buhlen, bewundernswert. Der Wille, jedem geschlossenen System, jeder Eingrenzung zu entgehen, manifestiert sich symbolhaft in den Formen, die Smithson in die von ihm gewählten Landschaften stellt. Diese Formen sind monumental, breiten sich über riesige Bezirke aus. Sie erscheinen jedoch prinzipiell nie monumenthaft. Es handelt sich immer um offene Formen. Formen, die sich in die Landschaft hineinentwickeln, wie Spiralen, Ringe, Zickzacklinien und so weiter. Wie flüssiger Asphalt, den er tonnenweise sich über einen Abhang ergießen lässt. Formen, die sich nicht gegen die Landschaft isolieren, selbst zum Bestandteil der Landschaft werden, ohne dabei an Artificialität zu verlieren, ohne sich auch der Natur zu assimilieren. Als Produkt künstlerischer, menschlicher Kreativität treten sie in Kontrast zu einem nicht gestalteten Ambiente, das Smithson beschreibt als, Zitat, ausgebleichte, fragmentarisierte Welt, als ein Chaos von Korrosion, das den Künstler umgibt, Zitat Ende. Um den genannten Kontrast überhaupt fühlbar zu machen, darf Form im Verhältnis zur Umgebung nie Fremdkörper werden. Dies dürfte von Smithson gemeint sein, wenn er von der dialektischen Beziehung der Kunst zur Außenwelt spricht. Die Kontrastbeziehung ist, so könnte man formulieren, eine aktive, die eine Synthese der Gegensätze nicht ausschließt. Diese Synthese scheint von Smithson selbst vorprogrammiert. Die Formentwicklungen, die er in der Landschaft ausbildet, sind in der Regel aus Materialien, die sich der direkten Wirkung der Naturkräfte ausliefern, nämlich aus Erde und Gestein, Torfquadern und so weiter. Alles Materialien, die Smithson an den von ihm gewählten Orten vorfindet. Sie sind also als Material denselben Veränderungen unterworfen wie das Ambiente, in dem sie sich befinden. Dadurch, dass Smithson seine Kunstwerke der Wirkung der Naturkräfte unterwirft, unterläuft er einen weiteren Anspruch, so meint er jedenfalls, der dem Kunstmythos implizit ist, den Anspruch auf ewigen Wert. Er tauscht Dauer und museale Konservierung programmatisch gegen Veränderbarkeit ein. Eine Veränderbarkeit, die totale Zerstörung zur Konsequenz haben kann und in den meisten Fällen sogar haben wird. In diesem Sinne wird eine weitere Äußerung Smithsons verständlich. Ich bin, sagt er, in keinster Weise an den Problemen von Form oder Antiform interessiert, sondern an Grenzen und wie diese Grenzen sich selbst zerstören und verschwinden. Zu Beginn wies ich darauf hin, dass die Großprojekte von Smithson gemeinhin der Land- bzw. Earth Art zugeordnet werden. Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint diese Zuordnung allein treffend. Den Absichten Smithsons angemessener scheint es allerdings, wenn man ihn den Künstlern zurechnet, die versuchen, der Mythenbildung zu entgehen, die Kunstwahrnehmung und Produktion belastet und die verstärkt und gefördert wird durch die Orte, an denen Kunst sich gemeinhin präsentiert. Dieser kunstkritische Ansatz im Werk Smithsons sollte nicht so schnell zugunsten einer sicher unkomplizierteren Bewertung seiner Arbeit, wie sie die Zeichnungen unter Umständen fördern, verdrängt werden. Ich bedanke mich. Ja.